Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. An einem historischen Tag für die damals noch deutsch-deutsche Geschichte. 30 Jahre ist es her, seit Bürgerinnen und Bürger der damals noch bestehenden DDR in der Normannenstraße im Osten von Berlin die Zentrale der Staatssicherheit gestürmt haben. Erklärtes Ziel, die Vernichtung von noch mehr Unterlagen jenes gefürchteten Geheimdienstes zu verhindern, der vor allem die Bürgerinnen und Bürger des eigenen Landes ausspioniert und drangsaliert und schikaniert hatte. Vieles war schon geschreddert und zerstört worden, wenigstens der Rest sollte aber gesichert werden. Deshalb drangen heute vor 30 Jahren tausende Demonstrantinnen und Demonstranten in die Stasi-Zentrale ein und Bürgerkomitees besetzten wichtige Räume und sicherten Akten. Neben Gedenkveranstaltungen gab es dazu heute auch eine Theaterpremiere. Die Gruppe Lunatics hat unter dem Titel Reden versus Schweigen einen Audio-Walk herausgebracht und Oliver Kranz war heute Mittag bei der Premiere dabei.
Eigentlich ist das Stasi-Gelände öffentlich zugänglich, heute war es wegen des Besuchs des Bundespräsidenten weiträumig abgesperrt. Fatale Symbolik. Ausgerechnet am Jahrestag der Besetzung hatte das Volk stundenlang keinen Zutritt. Die Theaterpremiere konnte nur verspätet stattfinden, zumindest der Teil, der in Form eines Audio-Walks über das Gelände führt. Er verbindet historische Tondokumente mit einer fiktiven Geschichte. Wer die Kopfhörer aufsetzt, ist mittendrin. Am 15. Januar 1990 versammelten sich Zehntausende vor der Stasi-Zentrale, um das Gebäude lahmzulegen. Niemand hatte mit einer derart großen Demonstration gerechnet. In der Inszenierung steht ein Schauspieler an der Einfahrt und hält ein Schild hoch. Stasi, kein Pardon.
Es wird immer voller. Die Stimmung heizt sich weiter auf. Viele wollen, dass das Tor aufgemacht wird. Klettert da jemand gerade rüber? Ich kann das nicht genau erkennen, obwohl ich relativ nah dran stehe.
Das Tor, an dem die Menschen vor 30 Jahren gerüttelt haben, ist heute nicht mehr vorhanden. Trotzdem funktioniert der Sprung in die Vergangenheit perfekt. Was man nicht sieht, erfährt man über Kopfhörer. Das Tor wurde von innen geöffnet und die Demonstranten strömten auf das Gelände. Es war dunkel und sie strömten zum einzigen beleuchteten Gebäude, einem Versorgungstrakt mit Buchhandlung und Friseursalon. Dort gingen Scheiben zu Bruch und Papier wurde aus den Fenstern geworfen. Aber keine Akten.
Manche unterstellen, das haben Stasi-Leute selber gemacht, um die Demonstranten zu diskreditieren. Ich habe aber auch Erzählungen gehört, dass mich sich schon manche so ein bisschen Jux gemacht haben.
Die Besetzung des Geländes verlief längst nicht so dramatisch, wie sie in den Medien oft dargestellt wird. Der Verdacht liegt nahe, dass die Stasi sie verdeckt gesteuert haben könnte. Diese wirklich wichtige Information wird bei der Audiotour zwar erwähnt, aber wie sich nach einigen Stationen zeigt, ist sie nicht das eigentliche Thema. Es geht um Heiko, den Demonstranten mit dem Pappschild. Durch Rückblenden erfährt man Ereignisse aus seiner Biografie. Sein Vater arbeitete bei den bewaffneten Organen der DDR und auch seine Frau glaubte fest an den Sozialismus. Nach der Wende wird seine Ehe geschieden, er trifft sich aber weiter mit seiner Ex-Frau. Ausgerechnet auf dem Stasi-Gelände. Man sieht die beiden, die sich mit ernsten Mienen unterhalten. Über Kopfhörer ist zu erfahren, dass Heiko Akteneinsicht bei der Stasi-Unterlagenbehörde beantragt hat. Seine Frau reagiert reserviert.
Unser Projekt heißt ja Reden versus Schweigen und wir haben schon auch versucht, in der Recherche die Perspektive des Schweigens zu verstehen, weil das eine Perspektive ist. Ein sehr großer Teil der ostdeutschen Bevölkerung ist dieser Meinung. Man sollte nicht zurückblicken,
sagt Jeanette Mikan, die gemeinsam mit Tarek Götzke Regie führt. Durch die Akteneinsicht erfährt Heiko, dass seine Ex-Frau ihn bespitzelte. Doch er hasst sie nicht dafür. Die beiden beschließen, ihre Vergangenheit gemeinsam aufzuarbeiten.
Der Rundgang hat ein Happy End. Dieses Happy End ist leider nicht unbedingt die Realität. Uns war es wichtig, das dann noch mal ein bisschen zu kontextualisieren.
Nach dem Audio-Walk wird das Publikum in einen Sitzungsraum eingeladen, wo sich die Theaterleute persönlich vorstellen. Auch das gehört zur Inszenierung. Sie sprechen über ihre Beweggründe, das Stück umzusetzen, zitieren aus Gesetzestexten und Zeitzeugeninterviews. Die fehlenden Mosaiksteine für die Geschichte liefern sie aber nicht. Warum hat Heikos Frau ihn bespitzelt? Was genau berichtete sie über ihn? Wie fand er die Kraft, ihr zu vergeben? Ohne diese Details ist die Geschichte nicht wirklich zu verstehen. Und auch die Frage, ob es gut war, die Akten offen zu legen oder ob sie zum Schutz der Betroffenen nicht besser unter Verschluss geblieben wären, wird nicht mit der gebotenen Tiefe beantwortet. Und das ist ärgerlich, denn der Schlussteil der Inszenierung bietet dafür eigentlich genügend Raum. Die Verantwortlichen verheddern sich in der Fülle des zur Verfügung stehenden Materials. Sie wollen viel erzählen und erzählen nichts richtig.
Oliver Kranz über das Stasi-Stück Reden versus Schweigen, heute Mittag in Berlin. Gleicher Ort, ungefähr gleiches Thema. Seit einigen Jahren schon ist nun glücklicherweise jene Zeit ein Thema, in der Deutschland in Afrika als Kolonialmacht gewirkt und gewütet hat. Und auch dazu gibt es noch viel zu entdecken, was manche lieber nicht entdeckt haben würden. Diese Zeit wird in vielen Aspekten zum ersten Mal erforscht und bearbeitet. Das geschieht überwiegend in Museen, in denen Stücke aus jener Epoche gezeigt werden. Die Arbeit dort ist aber noch nicht alles. Mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung ist nämlich auch eine Forderung verbunden, die sich auf die bis heute in der Bundesrepublik spürbaren Folgen der Kolonialzeit bezieht und damit eben nicht mehr nur noch auf die Museen. In Berlin beginnt heute ein Modellprojekt zur Dekolonisierung der Stadt. Ich habe Tahir Deller, den Sprecher der beteiligten Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, ISD, zunächst einmal gefragt, was dieses zurzeit viel gehörte Schlagwort eigentlich heißt, dekolonisiert euch?
Gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass dieses Thema nun endlich bei den Medien, in der Politik, Verwaltung angekommen ist. Die Museen, Sammlungen beschäftigen sich derzeit sehr intensiv mit dieser Thematik. Koloniale Vergangenheit, koloniale Spuren. Was hat es mit der Gegenwart zu tun? Was den hiesigen Verhältnissen, gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun? Und da sind wir wirklich, glaube ich, immer noch auf einer Art Spurensuche, inwieweit diese koloniale Vergangenheit Deutschlands, die lange eben nicht besprechbar war, lange Zeit auch nicht bewusst war im öffentlichen Bewusstsein, was hat das sozusagen zu tun und wie gehen wir mit diesem Thema um, das eben bisher, würde ich jetzt mal sagen, eher am Rande besprochen worden ist, wenn überhaupt.
Nun klingt dieses D ja danach, dass man irgendwas wegmachen will, irgendwas abschaffen will. Was ist das?
Also wir beschäftigen uns natürlich, die Zivilgesellschaft vor allen Dingen, damit, was hat die koloniale Vergangenheit, was haben die globalen Machtverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse auch mit unserer hiesigen Gesellschaft gemacht. Also inwieweit ist Rassismus beispielsweise, der immer noch in der Gesellschaft vorkommt, im Zusammenhang zu sehen mit dieser kolonialen Projekt Europas, Deutschlands? Und inwieweit müssen wir uns damit beschäftigen, dass wir mit diesen rassistischen oder kolonialrassistischen Verhältnissen auch hier in Deutschland brechen? Das heißt, wir müssen sozusagen gucken, dieses Thema ist ein Querschnittsthema. Das ist nicht bloß begrenzt auf die Museen und Sammlungen, sondern tatsächlich auch in allen gesellschaftlichen Ebenen zu finden. Und wir müssen zusehen, und das ist das Ziel dieses Projektes, zusehen, inwieweit wir da uns mit dieser Vergangenheit konstruktiv, proaktiv beschäftigen und sehen, inwieweit diese Prägungen auch dann abzubauen sind zum Beispiel.
Und das besonders Spannende an diesem Projekt, das da heute beginnt und an dem Sie bzw. die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, ISD, beteiligt sind, ist eben, dass es nicht an einem zentralen Ort, an einem Völkerkundemuseum oder einer Sammlung oder so stattfindet, sondern dezentral.
Richtig. Also wir wollen zusehen, dass es nicht bloß einen zentralen Ort gibt, ein Denkmal zum Beispiel oder Gedenkort, der dieses Thema quasi abhakt, sondern wir wollen zusehen, dass es eben stadtweit sichtbar wird, besprechbar wird, lesbar wird auch und gucken auch, dass eben der zentrale Moment der ist, dass die Zivilgesellschaft hier, die NGOs, also ISD, Berlin Postkolonial, der Berliner Ratschlag für Entwicklungspolitik, Each One Teach One, dass die sozusagen maßgeblich dafür verantwortlich sind, diese Spuren aufzuzeigen und zu sehen, inwieweit die sozusagen hier Themen aufwerfen, die eben alle Bereiche betreffen, nicht bloß eben einen zentralen Ort oder ein Museum zum Beispiel.
Das bedeutet, Sie suchen in den Stadtteilen, in Parks, was weiß ich wo, nach Spuren.
Genau, wir finden diese Spuren natürlich in erster Linie, und das waren die Themen bisher, in Straßennamen zum Beispiel, also im öffentlichen Raum. Wen wird gedacht mit Straßennamen oder Denkmälern? Das sind natürlich aber auch Orte, an denen schwarze Menschen, Menschen afrikanischer Herkunft gelebt haben, in den 20ern zum Beispiel schon, denen nicht gedacht wird. Das sind Spuren sozusagen auch in Bildungsbereichen beispielsweise, in Schulen. Also da zu sehen, dass es eben auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu finden ist, diese Hinterlassenschaften. Und wie gehen wir damit eben proaktiv, konstruktiv um und wie machen wir dann eben auch deutlich sichtbar, dass es eben tatsächlich auch mit dem gesellschaftlichen Zusammenleben auch viel zusammenhängt.
Kann das ein Modellprojekt sein, auch für andere Orte oder funktioniert sowas nur in Berlin, weil Berlin nun mal damals auch Hauptstadt des Kolonialreichs Deutschland war?
Berlin bietet sich natürlich genau aus diesem Grund an. Es ist in der Tat so, dass Berlin das da wirklich eine Vorreiterrolle spielt. Hamburg, Bremen, gibt es eben auch schon NGOs, die sich länger damit beschäftigen, die auch hier ein stadtweites Erinnern einfordern. Aber Berlin hat das jetzt eben zum ersten Mal in der Politik praktisch umgesetzt oder auch wirklich mit angeschoben oder auch mit unterstützt. Und damit ist natürlich auf jeden Fall Berlin eine Vorreiterrolle oder hat eine Vorreiterrolle, dieses Thema eben auch stadtweit endlich mal zu besprechen.
Sagt Tahir Della, Sprecher der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Gut 10 Jahre ist es her, dass die Regierungen von Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre Kreditgarantien für den Iliso-Staudamm im Südosten der Türkei zurückgezogen haben. Die Türkei könne den Schutz von Umwelt, Menschen und Kulturgütern im Flutungsgebiet am Tigris nicht gewähren, so begründeten die Geldgeber damals ihre Entscheidung. Die Türkei hat den Damm trotzdem gebaut und im vergangenen Sommer begonnen, den Tigris dafür aufzustauen. Nun haben die Fluten die uralte Stadt Hasankeyf erreicht, um deren Schutz sich die europäischen Kreditgeber seinerzeit vor allem gesorgt hatten. Voraussichtlich bis Februar wird die Stadt im Stausee untergegangen sein und mit ihr Kulturgüter aus einer 10.000-jährigen Zivilisationsgeschichte, Susanne Güsten berichtet.
Eine Anwohnerin sprach noch ein Gebet zum Abschied, bevor die historische Erisk-Moschee aus Hasankeyf abtransportiert wurde. Vor mehr als 600 Jahren, in der Stadt am Tigris erbaut, wurde die Moschee vor 4 Wochen versetzt in einen sogenannten Kulturpark in höhere Lage über dem Tigris. 1700 Tonnen schwer ist das historische Bauwerk. Die Ingenieure waren stolz, dass sie es unversehrt auf ihren eigens konstruierten Tieflader bekamen. Als der Transport anrollte, kamen der alten Frau die Tränen. Als letztes von 7 Kulturdenkmälern verließ die Erisk-Moschee die Kleinstadt am Tigris. Was jetzt noch hier ist, wird überwiegend in den Fluten untergehen, die Hasankeyf in diesen Tagen erreichen. Um einen Überblick darüber zu bekommen, was alles im Stausee versinken wird, waren wir noch vor Beginn dieser Bergungsarbeiten mit einem einheimischen Führer auf die Kalksteinklippen über dem Tigris geklettert.
Wir steigen jetzt auf den Burgberg. Von dort kann man die Kulturschätze aus der mehr als 10.000-jährigen Geschichte von Hasankeyf sehen. Die Assyrer, die Meder und die Perser siedelten hier schon vor Beginn unserer Zeitrechnung. In den Jahrhunderten nach Christus wurde die Stadt von den Byzantinern beherrscht, dann von den Artukiden, den Akoyunlu, den Seldschuken und den Osmanen.
Vom Tigrisufer führt der Weg steil bergan. An einer Biegung tut sich schließlich ein steiler Abgrund mit atemberaubender Aussicht über Hasankeyf auf.
Unten im Tigris sehen wir mehrere Brückenpfeiler. Das sind die Überreste der größten Steinbrücke des Mittelalters. Es heißt übrigens, dass dies die erste Mautbrücke der Welt war. Sie war zweistöckig. Im unteren Stock gingen die Menschen über den Fluss. Der obere Stock wurde von den Karawanen genutzt.
Auch auf die prächtigen Grabmäler aus der Zeit der Akkoyunlu und aus der seldschukischen Ära am anderen Tigrisufer weist der Führer hin, darunter das Zeynelbey-Grabmal aus dem 15. Jahrhundert mit seinem kunstvollen Mauerwerk und seinen blaugrünen Kachelverzierungen, dessen bemooste Kuppel das Tigristal dominiert. Ein frühchristlicher Kirchenbau krönt den Festungshügel. Von der Anhöhe sind auch die Bauten in der Unterstadt von Hasankeyf gut zu sehen. Die El-Risk-Moschee, die ayyubidische Kotsch-Moschee, die Grabmäler. Von hier aus bietet sich ein Blick auf all das, was im Stausee versinken wird. Der Führer zeigt auf das Minarett der Moschee, auf dessen gerundeter Spitze gut 50 Meter über dem Fluss ein Storchennest balanciert.
Das Wasser wird bis zu den Lautsprechern am Minarett steigen, also bis knapp unter die Spitze. Die Unterstadt von Hasankeyf wird komplett im Stausee verschwinden. Die Brücke, die Grabmäler und Moscheen, alles. Nur der Gipfel des Palasthügels, wo wir jetzt stehen, der wird noch aus dem Wasser aufragen.
Das ist nun alles Geschichte. Diese Aussicht wird nie wieder jemand zu sehen bekommen. Der Staudamm ist fertig, die Kulturdenkmäler aus der Unterstadt sind abtransportiert. Und das Wasser steigt. Mit Ausflugsbooten sollen Touristen künftig zum Palasthügel gebracht werden, um auf der Anhöhe die verbliebenen Kulturgüter zu besichtigen. So haben es die türkischen Behörden geplant. Die Errisk-Moschee wurde ebenso wie das Zeynelbey-Grabmal und ein halbes Dutzend weitere Bauten aus der Unterstadt im neuen Kulturpark angesiedelt. Sehr zum Bedauern von Anwohnern und Aktivisten, die vergeblich für den Erhalt des Kulturerbes gekämpft haben, wie Ritwan Ayhan von der Initiative für Hassan Cave der örtlichen Agentur Mesopotamia sagte.
Das hat es in der Menschheitsgeschichte noch nicht gegeben, dass historische Bauten versetzt werden. Wir sind der Überzeugung, dass diese Kulturdenkmäler an ihrem Ursprungsort erhalten und gepflegt werden sollten. Durch die Verpflanzung dieser Bauten ist Hassan Cave zerstört worden. Dass die UNESCO das zugelassen und nicht protestiert hat, ist völlig unverständlich.
Um eine Schneise für den Abtransport der Errisk-Moschee freizuschlagen, ließen die Behörden zuletzt noch die moderne Marktstraße von Hassan Cave abreißen. Dabei kamen unter den Geschäften weitere unerforschte Kulturgüter ans Tageslicht. Bauten aus osmanischer und darunter sogar noch aus römischer Zeit. Hastig arbeiteten Archäologen, um die wichtigsten Funde zumindest noch zu dokumentieren, bevor sie jetzt geflutet werden. Ein historischer Verlust nicht nur für die Türkei, meint der Aktivist Emin Bulut von der Initiative für Hassan Cave.
Als zweite Sintflut wird dieses Projekt manchmal bezeichnet. Aber nach der Sintflut ist ja alles wieder neu zum Leben erwacht. Ich vergleiche es deshalb eher mit einer zweiten Invasion der Mongolen, die seinerzeit alles vernichtet und dem Erdboden gleichgemacht haben. Genau das tun nun die großen Baufirmen mit staatlicher Unterstützung. Sie vernichten das kulturelle Menschheitserbe. Und wir können nichts dagegen tun. Europa schweigt, die Welt schweigt, alle schweigen dazu.
Ein Beitrag von Susanne Güsten über das geflutete Hassan Cave in der Türkei. Der Dachverband Börsenverein des deutschen Buchhandels veröffentlicht in regelmäßigen Abständen Zahlen zum Zustand der Branche. So auch jetzt wieder für das Jahr 2018. Dauert immer ein bisschen. Und aus diesen Zahlen geht unter anderem hervor, dass die deutsche Stadt mit der größten Buchhandelsdichte, also den meisten Buchhandlungen in Relation zur Bevölkerung, Göttingen ist. Pro 6.621 Einwohnerinnen und Einwohner eine Buchhandlung. In Berlin oder Köln zum Beispiel liegt der Schnitt deutlich darunter. Warum Göttingen, habe ich einen gefragt, der es wissen müsste, den Literaturwissenschaftler Professor Heinrich Detering nämlich, lehrend und lebend in, genau, Göttingen.
Ich habe über diese Frage auch ein bisschen nachgedacht und glaube, dass hier verschiedene Faktoren zusammenkommen. Göttingen als Universitätsstadt mit wenig anderen kulturellen Angeboten ist immer schon eine literarische Stadt gewesen. Seit der Gründung im 18. Jahrhundert war Mittelpunkt und auch Ausstrahlungspunkt der Universität ja zuerst ihre weltberühmte Bibliothek. In gewisser Hinsicht hat das bis heute fortgewirkt. Dies ist eine literaturliebende Stadt. Was man zum Beispiel darin sieht, dass in dem Augenblick, in dem eine der traditionellen Universitätsbuchhandlungen vor ein paar Jahren schließen musste, wie an so vielen Orten, einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dieser Buchhandlung auf eigene Faust eine kleinere literarische Buchhandlung ins Leben gerufen haben und dass sofort ein großes Echo in der Stadt fand, es eine stabile Stammkundschaft gibt und geradezu eine Dankbarkeit dafür herrschte, dass bei uns der literarische Buchhandel eine Überlebensmöglichkeit gefunden hat. Und das gilt auch für Fachbuchhandlungen, die in den verschiedenen Teilen des Campus existieren. Es gilt für solche Dinge wie den linken Buchhandel, der eine eigene Buchhandlung hier seit den 60er Jahren hat, die sich immer noch tapfer hält. Also es gibt eine breit aufgestellte Buchhandelslandschaft, für die das Göttinger Publikum besonders dankbar ist.
Das erste Argument, das Sie genannt haben, Herr Detering, Universitätsstadt, das war natürlich auch das, das uns in der Redaktion als erstes einfiel. Auf der anderen Seite, kaufen Studierende noch so viele Bücher? Können die sich das noch leisten? Ist nicht alles längst digitalisiert und man ruft sich das zu Hause auf den Bildschirm?
Das ist in der Tat so. Die Digitalisierung hat sichtlich auch im akademischen Unterricht sehr zugenommen. Ich erlebe es immer wieder, dass auch sehr engagierte Studierende ihre Texte in Literaturseminaren von einem kleinen Bildschirm ablesen und nicht mehr von gedruckten Buchseiten. Aber da hat es zumindest bei denen, die wirklich mit Leidenschaft die literarischen Fächer studieren, in den letzten Jahren so etwas wie eine vorsichtige Trendwende gegeben, nach meinem Eindruck. Es gibt wieder eine Hinwendung zu dem schön gemachten, gestalteten Buch. Ich mache gerade zum Beispiel ein Seminar hier über Günter Grass, einen Autor eines Göttinger Verlages bis zu seinem Tode bei Steidl, über Grass als Büchermacher. Und da geht es um die technischen, buchkünstlerischen Aspekte der Buchgestaltung. Das findet großes Interesse. Da gibt's junge Leute, die wieder neu entdecken, was eigentlich Typografie heißt, was unterschiedliche Papiersorten oder Einbahnformen für die Wirkung eines Werks bedeuten.
Da denke ich bei Grass an wunderschöne Quarthefte, als er noch beim Klaus Wagenbach Verlag in Berlin unter Vertrag gewesen ist. Das heißt, Haptik, das Fühlen, das Erspüren von Literatur, von guter Literatur spielt eine Rolle.
Die das Buch als Kunstobjekt haben kann, die spielt eine große Rolle. Und das gedeiht einfach, solche Interessen gedeihen nach meinem Eindruck besonders gut in einer Stadt, die immer schon oder jedenfalls seit 250 Jahren eine ausgesprochene Bücherstadt gewesen ist. Der Unterschied vielleicht zwischen Göttingen und anderen traditionellen kleineren Universitätsstädten besteht sicher darin, dass hier die Bibliothek immer eigentlich das schlagende Herz dieser Universität gewesen ist. Natürlich ist das heute anders geworden, aber noch immer wirken solche Traditionen fort. Nicht nur bei Studierenden übrigens, sondern auch bei dem, sagen wir, bildungsbürgerlichen Stadtpublikum.
Heinrich Detering über seine Bücherstadt Göttingen, Platz 2 der Statistik übrigens Heidelberg, Platz 3 Regensburg. Die MeToo-Debatte hat in Frankreich bislang eher kleine Wellen geschlagen. Jetzt sieht es nach den Anschuldigungen gegen einen Regisseur und einen Autor ganz anders aus. Die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt.
Ja, seit gestern befindet sich der Regisseur Christophe Rougeard, einer der Männer, um die es hier geht, in Polizeigewahrsam, nachdem die heute 31-jährige Schauspielerin Adèle Haenel ihn schwer belastet hatte. Bei Dreharbeiten vor mehr als 15 Jahren soll er wiederholt übergriffig geworden sein. Haenel war damals zwischen 12 und 15 Jahre alt. Wenig später wurden Vorwürfe gegen den Schriftsteller Gabriel Matzneff laut. Die Verlegerin und Autorin Vanessa Springora beschuldigt ihn des Missbrauchs, als sie noch minderjährig war. Im Deutschlandfunk Kultur sagte die Journalistin Pascal Üg gestern, dass Matzneff aus seiner Vorliebe für sehr junge Mädchen nie ein Geheimnis gemacht habe. Im Gegenteil, und genau dafür wurde er bewundert. Üg erinnert an seinen Auftritt in einer bekannten Literatursendung vor vielen Jahren.
Matzneff erzählt von seinem Journal, der er gerade geschrieben hat, wo er erzählt, wo er 13-Jährige, 14-Jährige verführt. Und alle anderen Gäste lachen und sagen, sie mögen Midinette, das sind so Blondinchen, also kleine Mädchen, und alle lachen.
Das gesellschaftliche Bewusstsein habe sich mit den jüngsten Fällen aber grundlegend geändert, so Pascal Üg. Trotzdem werde die MeToo-Debatte in Frankreich anders geführt als in Deutschland oder den USA.
Man hat jetzt in Frankreich Angst, wenn man hört, also der neue Puritanismus, jetzt kommt zu uns, jetzt muss man einen Vertrag unterschreiben, bevor man ins Bett geht mit einem Mann. Und ich glaube, diese Gratwanderung zwischen das wunderbare, leichte Spielen, was ich zum Beispiel sehr vermisse in Deutschland, und das ist in Frankreich möglich. Und das ist auch schön, dass es erhalten bleibt, aber die Grenze ist so flüchtig, ist so dünn.
Die Journalistin und Schriftstellerin Pascal Üg gestern im Deutschlandfunk Kultur. Und noch eine Meldung zu MeToo. Die Berliner Staatsoper ließ heute wissen, dass sie an den Auftritten des Tenors Placido Domingo am 16. und 21. Januar festhält. Der Verein Pro Quote Bühne hatte ein Auftrittsverbot verlangt, da es zahlreiche Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung gegen ihn gibt. Matthias Schulz, Intendant der Staatsoper, sagte dazu, er nehme solche Vorwürfe sehr ernst. Domingo habe sich in Berlin aber immer vorbildlich verhalten. Zwei Mitarbeiter der Carnegie Library in Pittsburgh haben über Jahre hinweg wertvolle historische Bücher gestohlen und diese dann verkauft. Unter anderem eine lateinische Ausgabe der Principia Mathematica des englischen Naturforschers Isaac Newton und eine Bibel aus dem 17. Jahrhundert. Die beiden Männer verkauften die Bücher online, aber auch in einer Buchhandlung nicht weit von der Bibliothek entfernt. Das scheint niemandem aufgefallen zu sein, denn erst bei einer Inventur im Jahr 2017 wurden die Verluste bemerkt. Der Schaden beläuft sich auf umgerechnet etwa 7 Millionen Euro. Nur 20 Werke gibt es heute noch von Jan van Eyck. Der Maler hat mit seiner Technik die Kunst im 15. Jahrhundert revolutioniert. Sein Genter Altar gehört zu den berühmtesten Kunstwerken der Welt. Diese 20 Werke sind auf viele verschiedene Städte verteilt. Online kann man sie sich aber nun ohne großes Reisen alle auf einmal anschauen, und zwar hochauflösend. Mithilfe des belgischen Königlichen Instituts für das kulturelle Erbe konnte dieses Projekt realisiert werden, sodass man sich nun die vielen kleinen Details in Van Eycks Bildern ganz genau anschauen kann.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und noch die Verkehrslage. Und dann kommen die Informationen am Abend. Kein leichter Tag für Angela Merkel, Kohlegipfel und Autogipfel im Kanzleramt. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Danke fürs Zu- und fürs Weiterhören.